Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen auch den Predigtext hören, Lukas 18, 1 bis 8. Lukas 18, 1 bis 8, das ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollen, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde diesen Glauben finden auf Erden? Um dieses Gleichnis richtig zu verstehen, in welche Richtung es geht, ist es wie immer wichtig, den Kontext zu kennen. Klar, es geht um das Gebet, es geht um die Ausdauer im Gebet, aber der Kontext ist trotzdem sehr wichtig. Der Kontext, in dem geht es um die Frage nach dem Reich Gottes. Die Pharisäer, wenn ihr euch noch erinnert, haben Jesus gefragt: Ja, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus hat gesagt: Leute, es ist mitten unter euch. Und er hat damit auf sich verwiesen: Es ist mit mir gekommen. Aber der Tag des Menschensohns, also der Tag, wo der Menschensohn, das heißt der Sohn Gottes, Christus, in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, um die Welt zu richten, der steht noch aus. Der wird noch kommen und er wird später kommen. Und bis dahin wird das Reich Gottes wachsen. Und das gehört damit dazu, bis dahin wird die Gemeinde, also die Jünger Jesu, sie werden Leid und Anfechtung erfahren. Das bleibt nicht aus. Jesus hat gesagt, ihr werdet teilweise so viel Leid erfahren, dass ihr euch danach sehnen werdet, einen der Tage des Menschensohnes zu sehen. Ihr werdet euch danach sehnen, dass der Herr wiederkommt. Nun, Leid und Anfechtung, das sind für uns meistens gute Gründe, nachlässig und müde zu werden. Ja, wir lassen uns davon ernüchtern, wir lassen uns davon entmutigen. Und Jesus sagt es genau andersrum: Leid und Anfechtung, das sollten für euch gute Gründe sein, umso mehr auf Gott zu vertrauen und ihm umso mehr zu bitten. Ja? Er sagt ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Das kommt also direkt im Anschluss an diese Thematik: der Tag des Menschensohnes, das Leid, das wir erleben werden. Und in diesem Vers sagt es Jesus ganz eindeutig, das ist unser erster Punkt: Beten mit Ausdauer. Es geht um die Ausdauer, es geht um die Beharrlichkeit. Jesus gibt uns den Auftrag zu beten. Und zwar alle Zeit. Und alle Zeit, das bedeutet nicht, dass wir 24 Stunden lang am Tag beten sollen, sondern es bezieht sich eben auf diese ganze Zeit bis zum Tag des Menschensohnes. Diese Zeit, alle Zeit, sollt ihr beten und nicht nachlassen. Und dieses Wort nicht nachlassen heißt wörtlich übersetzt: verliert nicht euer Herz. Also das Gebet kann ja zu einem Ritual werden. Ja, vielen Dank fürs Trinken, Amen und los. Ich bete nochmal kurz mit ihm, danke und los. Also wir sollen alle Zeit beten, aber nicht irgendwie, sondern mit unserem Herzen. Wir kommen darauf noch genauer zu sprechen. Nun, jetzt erstmal zur Frage: Ja, wofür sollen wir denn beten? Wofür sollen wir mit Ausdauer beten? Im Kontext dieser Stelle geht es eben um das Leid, um das Unrecht, welches Christen widerfährt. Dieses Leid, das ist unvermeidlich. Dieses Leid hat einen Sinn, wir sollen uns darin bewähren. Das lässt uns wachsen im Glauben. Ja, durch dieses Leid sind wir gezwungen, auf Gott zu vertrauen und uns an ihn zu hängen. Aber Jesus macht auch deutlich, dass dieses Leid nicht ewig andauern soll, sondern dass dieses Leid ein Ende finden soll. Also ja, es ist verheißen, es wird kommen, es hat auch seinen Sinn, aber es soll nicht ewig dauern. Spätestens dann, wenn der Sohn des Menschen zum Gericht wiederkommen wird, wird alles Leid ein Ende finden. Und dafür sollen wir beten. Dafür sollen wir mit Ausdauer beten. Also wir sollen das Leid nicht einfach hinnehmen, stoisch ertragen, das muss eben so sein. Sondern wir sollen uns darin bewähren. Und wenn wir uns darin bewähren, bedeutet das ganz praktisch, dass wir zu Gott flehen, und zwar mit Ausdauer, dass er dem Leid ein Ende setzt, dass er uns Recht verschafft. So wie das Gleichnis hier im Gleichnis viermal ausgedrückt wird. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Das soll unser Gebetsanliegen sein. Es ist also nicht falsch, Gott zu bitten, dass er das Leid beendet, sondern das ist Gottes Gebot. Das sollen wir machen, jeden Tag. Christen werden unrechtmäßig verfolgt, sie werden verlacht, sie werden verspottet, verführt, verachtet, bedrängt und benachteiligt. Und was weiß ich nicht noch. Und welches Leid auch ihr in eurem Leben erfahrt. Ja, es werden Vorurteile verbreitet, falsche Dinge über die Bibel, falsche Dinge über Christen, falsche Dinge über Christus. All diese Dinge, die sind uns verheißen. Christus hat gesagt, es wird so kommen. Und doch sollen wir darum bitten, dass Gott eingreift, dass er seine Kinder rechtfertigt, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und wir sollen darum bitten, nicht nur ein, zwei Mal, sondern alle Zeit. Also es geht um unsere Beharrlichkeit, es geht um unsere Ausdauer. Und das macht jetzt Christus in diesem Gleichnis deutlich. Vers 2, er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute keinen Menschen. Und dann war noch diese Witwe in derselben Stadt und die sprach zu diesem Richter, Herr, schaffe mir Recht. Also wir haben den Richter und wir haben die Witwe. Der Richter, über den will uns Jesus jetzt nicht sagen, dass er besonders objektiv richtet, weil er so unbestechlich ist, weil er keinen scheut. Sondern diese Beschreibung drückt aus, dass dieser Richter skrupellos ist, dass er willkürlich handelt. Er lässt sich nicht von dem bestimmen, was recht ist und wo Not ist, sondern er lässt sich eigentlich nur von dem bestimmen, was ihm recht ist, was ihm passt. Im Alten Testament, da wird Richtern geboten, dass sie Gott fürchten sollen. Ja, die, die Gott fürchten, können Richter sein. Und wofür sollen sich Richter besonders einsetzen? Für das Recht der Waisen und Witwen. Also die Witwe und das Recht der Witwen ist Gott besonders wichtig. Und diesem Richter, das ist deutlich, sind Gottes Gebote und Gottes Gericht und Gottes Urteil völlig egal. Und auch die Menschen sind ihm egal. Ja, dass er die Menschen nicht scheute, das bedeutet nicht nur, dass es ihm egal war, was sie über ihn dachten, sondern das kann man auch übersetzen, dass er sie und ihr Leid einfach nicht achtete. Er achtete sie nicht. Sie waren ihm egal. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite diese Witwe. Diese Witwe hatte eine denkbar niedrige Stellung in der Gesellschaft, im Gegensatz zu dem Richter, der eben eine hohe Stellung hatte. Und da sich hier die Witwe selber um ihr Recht kümmern muss, das weist uns darauf hin, dass sie nicht einen männlichen Verwandten hatte, der für sie eintrat. Und sie hatte auch keine finanziellen Mittel, um, sagen wir mal, etwas schneller dafür zu sorgen, dass die Sache einen positiven Ausgang für sie nimmt. Sie war ungeschützt, sie war alleine und an ihr wurde ein Unrecht verübt. Und der einzige Mann im Ort, der ihr helfen konnte, das war dieser skrupellose Richter, der sich einen Dreck um sie scherte. Also wenn wir uns die Geschichte so anschauen, dann ist es ganz klar, die Frau kann eigentlich gleich aufgeben. Die hat keine Chance. Es macht keinen Sinn, dass sie sich hier weiter bemüht. Ja, die Zeichen stehen ganz klar gegen sie. Und ist das nicht die Situation, in der wir oft sind? Dass wir denken, okay, eigentlich sieht es so aus in meinem Leben, dass ich aufgeben kann, dass ich es sein lassen kann. Es macht keinen Zweck. Also vielleicht kennst du die Situation in deinem Leben, diese innere Stimmung, dass sich die Probleme häufen und man einfach nicht mehr weiß, ja, wie soll ich das schaffen? Wie soll es hier weitergehen? Woher kann mir hier jetzt Hilfe kommen? Und kann hier überhaupt noch eine Veränderung eintreten? Und Jesus sagt, genau in dieser Situation, dann sollen wir weiterbeten. Trotzdem oder wegen dieser Probleme, wegen dieser Anfechtung weiterbeten. Und zwar von ganzem Herzen. Nicht eben, weil man das eben so macht als Christ, sondern von ganzem Herzen. Nicht nachlassen. Beten dafür, dass Gott eingreift und dass er uns hilft. Wie diese Witwe. Also es ist ganz klar, ihre Situation ist hoffnungslos. Sie hätte vernünftigerweise aufgeben sollen. Sie hätte sich den ganzen Stress sparen können. Aber sie hört nicht auf. Und aus den Worten vom Richter selbst müssen wir dann erkennen, was sie gemacht hat. Sie hat ihn Tag und Nacht gedrängelt und gegängelt, dass er ihr Recht schafft. Der kam früh aus sein Haus, sie stand schon davor, hallo Richter, da bin ich, weißt du noch, mein Fall. Der ging mittags essen, sie setzte sich ihm gegenüber, Richter, übrigens, wie sieht es jetzt aus? Er ging abends wieder nach Hause, sie stand dabei, so muss man sich das vorstellen. Sie gängelte und drängelte den Richter. Und der Richter hat sogar schon die Befürchtung, dass sie es noch schlimmer treiben könnte. Dass sie noch aufdringlicher werden könnte. Da steht ins Gesicht schlagen, da steht wörtlich, dass sie ihn ein blaues Auge schleppt. Ja, demnächst wird sie mir noch vor allen Leuten hier eine scheuern. Ich weiß nicht, ob das wörtlich gemeint ist. Aber fest steht, der Richter, dieser mächtige Mann hier im Ort, wird von einer der schwächsten Glieder der Gesellschaft drangsaliert. Und das vor allen Leuten. Und das passt ihm nicht. Nun, irgendwie eine absurde Geschichte, oder? Also Jesus denkt sich immer Geschichten aus, auch die wir heute in der Lesung gehört haben, dass man so nachts zum Freund so lange an die Tür trommelt, bis man Brot kriegt. Und man denkt, ja gut, bisschen weit hergeholt, oder? Warum macht Jesus das? Weil er uns irgendwie deutlich machen will, dass wir beten sollen, und zwar mit Ausdauer. Er erzählt uns diese Geschichten, damit wir es endlich kapieren, ja, es liegt so sehr auf der Hand und es ist so wichtig und es ist so gut, auch wenn es noch so unmöglich erscheint, zu beten. Darum erzählt uns Jesus solche Geschichten. Betet mit Ausdauer, betet alle Zeit. Mögen die Umstände eures Gebetes euer Gebet verspotten. Euer Gebet, euer ausdauerndes Gebet um Gottes Hilfe wird Erfolg haben. Das ist die Verheißung. Es wird Erfolg haben. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Beten mit Erfolg. Da steht Vers 4, und er wollte lange nicht. Okay. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich vor Gott nicht scheue und noch vor keinem Menschen, wenn ich mich vor Gott nicht fürchte und noch vor keinem Menschen scheue, ich will doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Also der Richter hat eine ziemlich korrekte Selbsteinschätzung. Der weiß, wie er tickt. Und hier wird nochmal deutlich, dass er dieser Witwe Recht schaffen will. Das liegt nicht daran, weil er jetzt doch Gottes Urteil fürchtet. Oder das Ansehen vor den Leuten. Oder weil ihm die Witwe plötzlich leid tut. Sondern er hilft dieser Frau einzig und allein deswegen, weil sie ihm auf die Pelle rückt. Weil sie ihm nervt. Das ist der Grund. Der Richter hat keine Angst vor Gott, aber er hat Angst vor dieser Frau. Vers 6, da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Ja, hört, hört. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Selbst der ungerechte, skrupellose, willkürliche Richter, der wird dieser verlassenen, einsamen, hilflosen, ja, rechtlosen Witwe Recht verschaffen, wenn er nur lange gedrängelt wird. Sollte Gott nicht auch euch helfen? Sollte Gott nicht auf eure Gebete hören? Gott, der alles andere ist als dieser Richter. Gott, der gerecht ist, barmherzig, treu. Ja, Gott wird sein Eingreifen nicht ewig hinauszögern. Gott will Gerechtigkeit schaffen, sein Auserwählten. Das ist sein Wille, das ist sein Plan. Aber er will auch, dass wir ihn darum bitten. Das ist auch sein Wille. Das ist auch sein Plan. Dass wir ihn darum bitten. Dass wir durch unsere Gebete daran mitwirken, dass das Reich Gottes kommt und dass sein Wille geschehe. Das ist auch Gottes Wille. Also versteht ihr, unsere Gebete sind nicht umsonst. Unsere Gebete sind auch keine frommen Rituale, die wir eben machen, weil wir Christen sind. Gott will durch unsere Gebete die Welt verändern und zu seinem Ziel führen. Das ist der Sinn unserer Gebete. Wir verändern damit die Welt. Wir bringen damit die Welt zu ihrem Ziel, nämlich letztendlich dazu, dass der Menschensohn wiederkommt und alle antigöttlichen Mächte richtet und seine Kinder zur vollkommenen Erlösung und Rechtfertigung führt. Das ist der Sinn unserer Gebete. Ja, diese Zeit, in der wir jetzt leben, bis zum Tag des Menschensohnes, das ist keine Zeit, in der es mal nach da geht und irgendwie wird der Gott es schon am Ende hinkriegen, dass dann die Welt zu ihrem Ziel kommt. Sondern das ist ein zielstrebiges Entwicklung. Gott führt die Welt, alles was passiert, ganz bewusst zu seinem Ziel. Und wir sollen mit unseren Gebeten da mitmachen. Und ich möchte hier auf 5 Dinge hinweisen zum Thema Gebet. Das erste ist, Gottes Antwort auf unsere Gebete muss nicht immer Ja sein. Bis dahin, bis zum Tag des Menschensohnes, kann Gottes Antwort auf unsere Gebete Ja sein. Er kann sie erhören, schnell oder langsam. Die Antwort kann aber auch Nein sein. Meistens dann, wenn wir etwas Falsches bitten, was nicht gut für uns ist. Die Antwort kann aber auch später heißen. Ja, aber jetzt noch nicht. Ein zweiter Hinweis. Christus sagt hier, er wird in Kürze Recht schaffen. Und dieses in Kürze steht natürlich im Zusammenhang mit dem Tag des Menschensohns. Nun, wie kriegen wir das jetzt zusammen, diesen Kontext? Einerseits sagt Christus, der Tag des Menschensohnes wird später kommen. Und hier sagt er, er wird in Kürze kommen. Nun, dieses in Kürze, das kann bedeuten plötzlich, unverzüglich, vielleicht im Sinne dieses Blitzes, ja, er wird wie ein Blitz kommen, auf einmal. Es kann aber auch heißen, schon bald. Es wird schon bald sein. Was heißt es jetzt hier an dieser Stelle? Ich kann es euch nicht sagen. Beides passt rein. Beides passt vom Kontext her rein. Aber ich möchte auf ein Wort von Petrus hinweisen. In diesem Kontext, in dem wir leben, ja, der Menschensohn ist noch nicht gekommen und wir werden erst in der Ewigkeit erkennen, also wenn der Menschensohn gekommen ist, wie kurz oder wie lang die Zeit des Leidens ist. Und da sagt Petrus, egal wie eure Leiden aussehen und egal wie lang sie für den Einzelnen sind, sie sind immer kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Sie sind immer kurz im Vergleich zu dem, was euch in der Ewigkeit erwartet. 1. Petrus 1, Vers 3. Hört mal auf diesen ganzen Abschnitt, der fasst das alles wunderbar zusammen. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Also das, was da kommt, das ist uns sicher. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und er wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. dann wird das Heil zu seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Und jetzt, ihr habt also Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Nicht erst dann, sondern jetzt schon. Ihr habt Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan, jetzt kommt der Punkt, für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Wenn dieser Tag gekommen ist und wenn wir beim Herrn sind, dann wird das eine sehr, sehr kurze Zeit für uns sein. Und Petrus schreibt weiter, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Und das führt mich jetzt zu dem dritten Hinweis zum Thema Gebet. Warum ist die Ausdauer so wichtig? Warum ist Beharrlichkeit so wichtig? Und was ich jetzt sage, das habe ich euch schon mal gesagt, aber ich mache es gerne wieder mit Ausdauer und Beharrlichkeit, weil es einfach so wichtig ist, dass wir uns das, wenn wir beten, vor Augen halten. Ja, dass wir uns nicht nur vor Augen halten, hoffentlich erfüllt Gott meine Bitte, sondern dass wir uns vor Augen halten, warum will Gott, dass wir beharrlich beten? Gott will durch unser Gebet die Welt verändern, das habe ich schon gesagt. Aber nicht nur. Gott will durch unser Gebet unser Herz verändern. Unser Glaube wächst dadurch, gerade durch das Schweigen Gottes. Gerade wenn Gott sagt später, ja jetzt noch nicht, dann wird unser Glaube geprüft. Und durch die Prüfung wächst er. Das macht so wunderbar deutlich Jakobus in seinem Brief. Meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr an mancherlei Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Das ist das Ziel, dass ihr keinen Mangel habt. Wie kommt ihr dahin? Nicht, dass Gott euch jeden eure Wünsche erfüllt, sondern dass ihr euch bewährt im Glauben. Dass ihr Geduld erlernt. Das ist der zweite Punkt, warum Ausdauer so wichtig ist, dass wir Geduld erlernen. Dass wir geduldig hoffen, dass Gott eingreifen wird, wann er es will, nach seinem Plan, dass wir dafür Geduld bekommen. Eine dritte Sache, warum Beharrlichkeit wichtig ist, die bringt in uns einen Prozess voran, zu erkennen, was wir wirklich brauchen. Was wir wirklich bitten müssen. Ja, je länger wir um eine Sache bitten, desto mehr können wir diese Bitte wirklich abwägen, vergleichen mit dem Wort Gottes. Ist denn das wirklich Gottes Wille, um was ich hier bitte? Kann das sein, dass Gott diese Bitte nicht erfüllt, weil es gar nicht mit Gottes Willen übereinstimmt, weil es gar nicht gut für mich ist? Eine weitere Sache, Beharrlichkeit im Gebet bereitet entsprechenden Dank vor, wenn die Bitte erfüllt wird. Ja, so ist es eben bei uns. Wir können Dinge wirklich wertschätzen. Wir können das richtig dankbar sein, wenn wir sie entbehren mussten, wenn wir dafür kämpfen mussten, wenn wir lange dafür ringen mussten. Und noch ein fünfter Hinweis hier. In der Beharrlichkeit können wir die Bitten immer weiter überdenken und dann immer mehr erkennen, wo Gott uns selbst gebrauchen will, um diese Bitten zu erfüllen. Ja, oftmals sind wir selbst gefordert, verschiedene Dinge zu tun, für die wir inständig bitten. All diese Dinge werden durch die Ausdauer, durch die Beharrlichkeit im Gebet bewirkt. Und diese Dinge sind gut für uns, sie sind ein Segen für uns, sie lassen uns im Glauben wachsen. Da hat Gott die Bitte noch nicht erfüllt, aber uns schon so reich gesegnet. Ich komme jetzt zum vierten grundsätzlichen Hinweis zum Thema Gebet und der liegt mir besonders am Herzen, uns darauf hinzuweisen, wie viele Gebete Gott von uns hier ganz konkret schon erhört hat. Ja, in unserem Gebetskreis, im Gottesdienst, da können wir das richtig nachverfolgen. Welche Bitten haben wir gehabt? Was hat Gott erfüllt? Und das ist eine unheimliche Ermutigung. Ja? Wir haben für Gerds Stelle im Innendienst gebetet. Er hat sie bekommen. Wir haben für Rosis Gesundheit gebetet. Ihr geht es besser. Wir haben für eine Wohnung für Linderkamps gebetet. Sie haben jetzt ein ganz tolles Haus bekommen. Wir haben für die gute Geburt für Sandra und für Katharina gebetet und es hat gut geklappt. Und die Kinder sind gesund zur Welt gekommen. Wir haben für die Abschlussarbeit von Dominik gebetet und die ist gut geworden. Wir haben für viele Klausuren und Prüfungen gebetet und viele Klausuren und Prüfungen wurden gut bestanden. Wir haben um Hilfe bei Krankheit und bei Unfällen gebetet, für uns hier, aber auch für andere, die wir kennen. Und Gott hat Hilfe gegeben. Wir haben für Segen gebetet für die Freizeiten und Gott hat die Freizeiten gesegnet. Wir haben um Segen und Bewahrung für unsere Fahrt und für unsere Reisen und für unsere Unternehmungen gebetet und Gott hat Bewahrung geschenkt. Wir haben für diese Gemeinderäume hier gebetet und Gott hat uns viel bessere und schönere und größere Gemeinderäume geschenkt, als wir es überhaupt uns vorstellen konnten. Wir haben für Wachstum der Gemeinde gebetet und Gott hat Wachstum geschenkt. Und so weiter und so weiter. Gott hat unsere Gebete erhört. Beharrliches Gebet bringt Erfolg, tatsächlich. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Christus ist jetzt hier mitten unter uns. Wenn wir in seinem Namen versammelt sind, ist er unter uns und hört uns und sieht in unser Herz und weiß, was wir wirklich brauchen. Und diese Verse hier, das sind eben wirklich gute Gründe, um nicht nur zu Hause beharrlich zu beten, sondern eben auch zum Gebetskreis zu kommen. Oder in der Gemeinde, im Gottesdienst zu beten. Und ich weiß, der Gebetskreis, das ist jetzt nicht der Schlüssel zum erfolgreichen Gebet, aber das ist eine Hilfe für uns. Genauso wie eine Gebetsanliegenliste, ja, die wir uns einteilen nach Wochentagen. Oder die Liste, die Fabian und Deborah uns geschenkt haben, wo wir für die einzelnen Mitglieder der Gemeinde beten können. Oder auch ein Rechenschaftspartner, ein Seelsorger, ein Freund, mit dem man sich regelmäßig trifft, mit dem man über die Nöte und Probleme redet und wo man dann zusammen darüber beten kann. Das alles sind Hilfen, dass wir wirklich lernen und dranbleiben, ausdauernd zu beten. Und ich bitte euch, nehmt diese Hilfen ernst, nehmt sie wahr, benutzt das, was wir haben, was Gott uns an die Hand gibt, damit wir zu ausdauernden Betern werden können. Gott will unsere Gebete erhören und er hat sie erhört. Und jetzt noch ein fünfter Hinweis, grundsätzlich zum Gebet. Mit Ausdauer beten heißt nicht zu plappern. In der Bibel steht ja der Vers, plappert nicht wie die Heiden. Ausdauernd beten heißt also nicht, dass wir dieses magische Verständnis haben, was hinter dem Plappern wie die Heiden steckt, nämlich, dass ich gewisse Worte in einem gewissen Ritual mit einer gewissen Anzahl der Wiederholungen sagen muss, ja, ich Rosenkranz oder irgend sowas in der Richtung, und dann wird sich die Bitte definitiv erfüllen. Das heißt es nicht. Beharrliches Beten drückt was anderes aus, nämlich unsere Herzenshaltung. Wenn wir ausdauernd beten, dann heißt das, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und wir sollen genauso mit ihm im Gespräch bleiben. Wir sollen wie Kinder zu ihrem Vater mit ihm reden. Wie machen das Kinder zu ihrem Vater? Sie erzählen ihm alles, was sie so erlebt haben. Sie bitten ihn ohne große Umschweife. Ja, Kinder zu ihrem Vater kommen nicht an und sagen, oh Vater, weil du uns bisher immer so freundlich warst und weil wir immer schon an dir hingen und weil du unser Vater bist und weil wir so Gutes von dir hoffen und weil wir dich so mögen, würdest du uns vielleicht in deiner großen Güte heute noch ein Eis geben. Das machen die nicht. Die kommen hin und sagen, hey, wir wollen gerne ein Eis geben oder wir Eis haben oder wir haben Hunger und wir brauchen Hilfe. Die reden einfach mit ihrem Vater. Und so sollen wir mit Gott reden, im Gespräch bleiben. Ob ich das im Gebetskreis mache, im Gottesdienst oder wenn ich irgendwo einen Spaziergang mache oder zu Hause, am Morgen, am Abend. Mit Ausdauer beten heißt eben mit Gott im Gespräch bleiben, die Beziehung zu Gott pflegen, vertiefen. Es kommt eben nicht auf unsere wohlgeformten Worte an, dass wir ein besonders schönes Gebet sprechen, sondern es kommt darauf an, dass es von Herzen kommt. Und das führt mich jetzt zum letzten Punkt heute Morgen, beten mit Herz. Jesus beendet dieses Gleichnis mit folgendem Vers, Vers 8. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, und hier merken wir, das ist diese ganze Thematik des Kommens des Menschensohnes, ja, hier endet es jetzt. Doch wenn der Sohn des Menschen kommen wird, meinst du, er werde diesen Glauben finden auf Erden? Also im griechischen Text, da wird es wirklich so betont, da steht diesen Glauben, und das ist, damit gemeint ist der Glauben, der im Gleichnis deutlich wurde, der Glauben dieser Witwe, diese Einstellung dieser Witwe. Es geht also um die Ausdauer im Gebet und es geht um den Inhalt unserer Gebete, nämlich, dass Gott Recht schaffen möge. Meinst du, wenn der Menschensohn wiederkommt, werde er diesen Glauben finden? Nun, die Frage ist, wofür betest du in deinem Leben? Wofür kämpfst du in deinem Leben? Nach was sehnst du dich in deinem Leben? Was ist das Ziel deines Lebens? Das Ziel insgesamt, aber das Ziel auch für den heutigen Tag und für die Woche, die jetzt anfängt. Was ist das Ziel? Wohin willst du? Ist es wirklich Gott und Gottes Eingreifen und Gottes Handeln in deinem Leben, dass Gott durch dich und in deinem Leben handelt? Oder ist es irgendwas anderes? Nun, was wir auch immer beten, ja, das Bestehen einer Prüfung, Abschluss einer Ausbildung, die Gründung einer Familie, eine neue Arbeit, oder dass man möglichst bald in die Rente kommt, oder dass man einen schönen Urlaub hat, egal was es ist, was sie auch immer betet. Ich bitte euch zu hinterfragen, euch wirklich zu hinterfragen, ist es wirklich Gott und sein Wille, was mein Gebet bestimmt, was an erster Stelle steht? Geht es mir darum, dass ich, egal um was es jetzt konkret geht, dass ich nach seinem Wille lebe und dass sein Wille in meinem Leben geschieht? Oder habe ich eigentlich meinen ganz festen Plan und mir geht es im Gebet nur noch darum, dass Gott seinen Segen dazu gibt? Kommt wirklich Gott und sein Reich an erster Stelle? In allen Bereichen eures Lebens. In allen Bitten eures Lebens, eurer Gebete. Ist euch die Beziehung zu Gott wirklich so wichtig, dass er überall die erste Stelle einnimmt? Wenn es so ist, dann muss ich das in eurem Gebetsleben zeigen. Dann muss ich das in euren Gebetsanliegen zeigen, aber auch in eurer Ausdauer zeigen. Wenn Gott wirklich euer erstes Anliegen ist und dass sein Wille geschehe, auch in eurem Leben, dann muss ich das in euren Anliegen zeigen, aber auch in eurer Ausdauer, dass ihr beharrlich zu Gott kommt und ihr beharrlich darum betet. Denn Gott sagt, ich werde meinen Willen erfüllen und ich werde es zu meinem Ziel führen, aber ihr sollt darum bitten. Ich werde mein Plan und meinen Willen in deinem Leben erfüllen, aber du sollst mich darum bitten. Jesus macht deutlich, das Gebet ist keine Option im Glauben. Es ist keine Option. Das ist nicht etwas, was wir tun können in Momenten, wo wir es brauchen. Oder wenn wir uns danach fühlen. Oder wenn wir Zeit haben. Wir haben nie Zeit. Nie. Aber wir müssen immer beten. Glauben bedeutet zu beten alle Zeit ohne nachzulassen, ohne das Herz zu verlieren. Und darum sagt Jesus hier in diesem letzten Vers nicht, doch wenn der Sohn des Menschen kommen wird, meinst du, er werde sie betend finden auf Erden? Es geht hier die ganze Zeit ums Gebet. Wir sollen ausdauernd beten. Meinst du, er werde sie wirklich betend finden auf Erden? Nein, er sagt, meinst du, er werde diesen Glauben finden auf Erden. Was heißt das jetzt? Das heißt, beharrlich zu beten bedeutet fest zu glauben, dass Gott helfen wird. Beharrliches Gebet drückt unseren festen Glauben aus, dass Gott helfen wird. Beharrliches Gebet bedeutet nicht, in einer gewissen Hartnäckigkeit an einem religiösen Brauch festzuhalten. Nein, beharrliches Gebet ist keine Option, was man machen kann oder auch nicht, und es ist kein hohles Ritual. Wenn wir beharrlich beten, dann zeigen wir unser Vertrauen auf Gott. Und, das ist die Verheißung, dann wird unser Vertrauen wachsen und unser Verlangen nach Gott wachsen. Epheser 6, Vers 18 steht, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Kolosser 4, Vers 3. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. 1. Thessalonicher 5, 17. Betet ohne Unterlass. 5, 25. Liebe Brüder, betet auch für uns. 2. Thessalonicher. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. 1. Timotheusbrief. Das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Hebräer, betet für uns. Jakobus, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Judas, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns jetzt als Antwort